Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ-Podcast. Heute mit Stefan Negele und zwar zum Thema Data Products und Data Marketplace. Hi Stefan.
Hallo Sven, grüße dich.
Der Stefan ist Senior Consultant bei der InnoQ seit 2,5 Jahren, knapp 3 Jahren, ne? Und ja. Beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Data Governance.
Kann man so sagen.
Genau, ich habe das einfach von der InnoQ-Webseite geklaut.
Das habe ich da, glaube ich, reingeschrieben.
Genau, gibt es noch andere Dinge, die wichtig wären, über dich zu wissen?
Also ich beschäftige mich ungefähr seitdem ich bei der InnoQ bin mit dem, sagen wir grob, dem Feld Data Governance. Vorher, und so bin ich auch irgendwie zu InnoQ gekommen, habe ich mich eigentlich stark mit Softwarearchitektur beschäftigt und das mache ich natürlich auch irgendwie immer noch. Irgendwie, das kriegt man nicht los. Genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich bin eigentlich Softwareingenieur im Herzen und habe aber irgendwie den Gefallen an Daten entwickelt und das macht mir sehr viel Spaß.
Ja, also vielleicht kommen wir da später auch noch drauf. Ich finde es ja, ich bin ja froh, dass ein bisschen mehr Liebe in Daten kommt, vor allen Dingen im Sinne so Data-Driven Decision-Making, ist vielleicht irgendwie ein bescheuerter Begriff, aber ich bin eigentlich ziemlich großer Fan von. Okay, würde sagen, wir legen einfach los und zwar, was ist eigentlich ein Data-Product?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt eigentlich keine offizielle Definition davon. Der Begriff, ich würde sagen, der ist so ein bisschen aus der Data Mesh Theorie. Also es gab ja das Buch von Shamak Degani zu Data Mesh und da ist so dieser Begriff Data as a Product geprägt und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Also wir müssen schon unterscheiden, Data as a Product und Datenprodukt ist nicht dasselbe.
Okay.
Aber das Wichtige ist eben das Wort Produkt. Also wir sehen die Daten eben, wir haben eben einen Produktgedanken, wenn wir über Daten sprechen und wir sehen die nicht als reine Assets. Also ähnlich wie wir unsere Microservices designen, unsere APIs designen, irgendwie unsere UIs designen, denken wir irgendwie an Kunden, wollen das Ganze anpreisen und wollen das eben dem Kunden verkaufen, wie eben ein Produkt. Technisch, also aus Data Engineering Sicht sieht man irgendwie ein Data Product oft irgendwie aus so einem Sammelsurium an Data Pipelines, Transformationen, Tabellen, alles was sozusagen technisch dazugehört, um so einen Datensatz aufzubereiten, aber eben nicht nur die Tabelle oder eben nicht nur die Files im S3 Bucket. Beschrieben wird das dann häufig in einem YAML-Format, eben um die Automatisierung zu gewährleisten. Da gibt es irgendwie Standards.
Ja. Ich würde mal kurz, bevor wir zu technisch werden, also wir können nie zu technisch werden, aber vielleicht bevor wir technisch werden, nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene. Also zum einen wäre natürlich schön, ich muss gerade so ein bisschen lachen, ne, als du gesagt hast, wir sollten das als Produkt sehen, so wie unsere Services und unsere Schnittstellen und so weiter. Aber ich denke, ich leide jeden Tag darunter, dass Teams mich ignorieren, die mich eigentlich als Kunden sehen sollten, ne? Weil ich Kunde, na egal, ne? Aber ich sag mal, wenn man es theoretisch richtig machen würde, ja, dann würde man einen Produktgedanken haben. Was wäre denn so ein Beispiel vielleicht für so ein Datenprodukt?
Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, also ich brauche natürlich erstmal einen Use Case und der Use Case, also von dem aus würde ich immer denken und der Use Case, sagen wir mal, ist irgendwie ein Dashboard für irgendwelche KPIs darzustellen beispielsweise. Irgendwas Management will irgendwas wissen.
Okay.
Das muss irgendwie mit Daten befeuert werden. Oft liegt das dann, oder klassisch liegt das dann oft in zentralen Datenteams. Die sammeln sich die Daten irgendwo im Unternehmen zusammen. Ein Datenprodukt geht das, oder im Datenproduktgedanken geht man das ein bisschen anders an und sagt, okay, ich habe vielleicht ein Team, das irgendwie Dashboards baut für das Management und das will jetzt Daten von einem Team, das irgendwie eigentlich Microservices baut und dort die reden dann miteinander und dort werden dann eben Daten exportiert oder bereitgestellt auf einer Datenplattform, dass eben die Auswertungen sinnvoll möglich sind, dass da eben auch keine Fehler passieren und dass auch irgendwie zwischen Konsumenten und Produzenten irgendwie ein klares Verständnis herrscht.
Okay, also du, ich versuche mal gerade in meiner Welt so nachzudenken, weil ich bin, ab und zu bin ich bei so einem Kunden, jetzt sagen wir so viermal im Jahr, und die machen schon sehr viel mit Daten und die wollen auch viel, viel mehr mit Daten machen. Also es ist ziemlich wichtig, dass man genau weiß, wo man, also wo Flaschenhälse sind und wo man optimieren kann zum Beispiel. Ne? Und du hast Microservices angesprochen und ich stelle mir das so vor, die haben zum Beispiel ein Lager und in diesem Lager liegen halt ihre Produkte, ne, die sie irgendwie in ihre Geschäftsstellen bringen. Und an diesen Daten sind natürlich ganz viele andere Organisationseinheiten interessiert. Daten, die sich ja. die da reinkommen und ändern. Und im Moment ist es so, wenn man so, ich tue denen wahrscheinlich unrecht, hemdsärmlich gemacht, ja. Ich meine, die denken schon ziemlich in diese Richtung, ja. Aber ich meine, bei einer großen Organisation dauert dann natürlich immer lang, bis man das alles so reinbringt. Aber das ist halt für mich so dieser Gedanke, ja, ich hab Consumer von diesen Daten, die interessieren sich dafür. Und ich kann jetzt nicht, also wie man früher gedacht hat, so nach dem Motto, ja, ich blase die Daten einfach raus, ne, wenn jemand kommt und
Vielleicht kann man gerade diese Unterscheidung machen. Man hatte oft diesen Gedanken, ja, also weil du gerade gesagt hast, ich blase die Daten raus. Man hat ja früher irgendwie diesen Big Data, Data Lake Gedanken und dann hat man irgendwie gesagt, okay, wir haben irgendwie Analyseanforderungen und wir werfen quasi alle Daten, die anfallen, werfen wir in einen Data Lake und dann kann sich da schon irgendwie dann jemand das rauskratzen, was er braucht. Und das ist, glaube ich, eben genau der Unterschied zum Data Product. Da gebe ich das eben auf einem Marktplatz, biete ich das an und sage, ich habe hier meine Daten, ich gebe da auch Garantien dazu, zu diesen Daten, ich erkläre auch, was die machen und was die bedeuten.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das schon relativ, ich finde das ziemlich attraktiv, ja, weil gerade so meine Erfahrung ist auch immer, also wir die Teams, wo ich immer so abhänge, wir produzieren natürlich einen Haufen Daten, die wir, sagen wir, an den Data Lake geben, um da drin rumzufischen, ja. Aber natürlich, also diese Anfragen sind halt immer sehr generisch an die Daten, weil die Leute, die natürlich da drin rumfischen, keinerlei Domänenexpertise haben.
Ja.
Und die, da hast du dann 5 Leute, die reden mit 20 Teams und, naja, also dieser ganze Produktgedanke, der kommt da eigentlich überhaupt nicht auf. Ne? Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man überhaupt strukturiert zu so einem Data Product? Und freundlicherweise gibt es ja die Data Product Canvas. die packen wir auch in die Shownotes. Kein Podcast ohne irgendeine Canvas anzupreisen. Aber ich denke, das ist schon ziemlich hilfreich, dass man wirklich auf wenig Platz eine Idee hat, was man eigentlich zu tun hat. Ja, also ich muss sagen, ich habe hier auch dieses Data Mesh Buch liegen und klar kann man lesen, ne? Ist auch, also sollte man lesen. Aber um jetzt so ein Datenprodukt vielleicht schon mal anzubieten, ist so eine Canvas gar nicht so verkehrt. Genau,
Ja, genau, also das Canvas ist vor allem auch sinnvoll, um irgendwie so ein Datenprodukt zu erarbeiten, vielleicht in einem Workshop mit irgendwie einem Konsumenten der Daten. Hatten wir gerade drüber geredet, ne? Also Konsumenten, Produzenten sollen sich gegenseitig verstehen, sollen gemeinsames Verständnis haben. Und mit diesem Canvas kann ich eben mich dann gemeinsam beispielsweise in einem Raum einsperren und sagen, hey, wir setzen uns jetzt mal 2 Stunden hin und gucken eigentlich, was wollt ihr denn eigentlich und wie kriegen wir das dann hin? Und so können wir das ausgestalten.
Ja, also in der Canvas steht, ist sozusagen der erste Punkt ist, wir müssen die Consumer Needs und die Use Cases kennen. Ja. Genau, so Beispiele für Konsumenten würde ich jetzt tippen, das sind einfach andere Teams, ja, oder wer würde genau da noch in Frage kommen?
Genau, ich hatte ja gerade irgendwie dieses quasi jetzt sagen wir Standardbeispiel genannt. Das kommt natürlich drauf an, wie mein Datenprodukt geformt ist. Wenn ich jetzt diesen Use Case habe, ich will eben Daten für ein KPI-Dashboard oder was auch immer darstellen, dann sind meine Konsumenten wahrscheinlich irgendwo dort auch angesiedelt in der entsprechenden Domäne. Es kann natürlich auch sein, dass Konsumenten irgendwie, oder das kommt oft vor, dass die aus dem Marketing kommen. Wenn mein Datenprodukt könnte aber beispielsweise ja auch einen Store für irgendwelche ML-Features, also Machine Learning-Features oder sowas sein, dann sind meine Konsumenten aber wahrscheinlich auch andere Teams, aber wahrscheinlich auch eher Data Scientists oder Data Engineers, irgendwie solche geartete Teams. Genau, also kann mannigfaltig sein. Ich kenne es selber aus dem Alltag auch so, dass man Datenprodukte auch für Stammdatensysteme haben kann. Das heißt, die Konsumenten können dann gar nicht mal unbedingt einen analytischen Use Case haben, sondern vielleicht haben die Konsumenten auch einen operativen Use Case.
Genau, also das ist so mein... Das ist eigentlich immer mein Gedankengang, weil ich habe so mit Analytics habe ich weniger zu tun, ja, aber operativ schon. Und wenn du sagst, hast du eben gesagt, ja, Microservice-Umfeld zum Beispiel, wenn ich so eine Anwendungslandschaft sehe, also mittlerweile glücklicherweise die letzten 10 Jahre kopieren wir ja sehr viele Daten und das ist so. Daran denke ich hauptsächlich, ja, dass ich sage, damit ich funktioniere, brauche ich Daten von folgendem Stammdatensystem. Und wie komme ich daran? Ja, und meistens ist ja genau so, dass sich die diese Daten anbieten, also die bieten die eigentlich gar nicht an. Ich muss sozusagen betteln kommen. Ja, also es gibt praktisch überhaupt gar kein Product Thinking auf der Seite, ne? Also dass man halt sagt, ich brauche Daten und dann keine Lust, ne? Aber das, ich habe folgende Use Cases, ich habe folgende Consumer Needs. Also bei mir ist tatsächlich eher so im operativen Bereich, dass ich das wichtig finde. Ja, okay. Also der Klassiker, würde man sagen, auch hier wieder, man startet am besten mit Use Cases und was brauchen die Leute überhaupt? Passiert seltener als man denkt, ja.
Genau, wenn die Hörer oder Viewer sich diesen Canvas mal angucken, die Use Cases oder die Konsumenten haben wir auf dem Canvas auf der ganz rechten Seite. Das heißt, wir fangen diesen Canvas aus, von rechts nach links auszufüllen. Für Europäer konterintuitiv, aber genau rechts, weil wir wollen an den Konsumenten als erstes denken, weil dieses, also ein Produkt bringt nichts ohne den Kunden.
Ja. Sinn, ne? Genau. Ja, dann, wenn ich von rechts weiter nach links gehe, da kommen die Data Contracts. Dazu muss ich sagen, wir haben ja schon mit Simon Harra eine Folge zu Data Contracts gemacht. Von daher, wer da mehr wissen will, kann man einfach da reinschauen. Aber vielleicht könntest du nochmal so 2 bis 3 Minuten kurz was dazu sagen. Was sind denn überhaupt Data Contracts?
Data Contracts sind im Prinzip Schnittstellendefinition, möchte ich mal so sagen, für eben datenintensive Anwendung. Also man kann sich das ähnlich vorstellen wie so ein, sagen wir mal, ein OpenAI-Spec oder sowas. Das wird ganz oft auch irgendwie mit YAML, JSON-Schema und so definiert. Der Unterschied zu, so sage ich mal, so technischeren API-Specs ist, dass hier eben ganz viel Wert eben auf den auf die Qualitätseigenschaften der Daten gelegt wird, auf die Service-Eigenschaften. Also es gibt eigentlich klassischerweise in Data Contracts auch sowas wie SLAs, die definiert werden. Es wird wirklich auf Feldebene definiert, wie ist die Qualität dieses Felds. Das ist oft für einen analytischen Bereich eben sehr, sehr wichtig, weil es da eben auch einfach starke Unschärfen gibt. Gerade wenn ich mit großen Datenmengen arbeite, wie ist denn die Qualität von einer Spalte? Ist denn das Feld immer gesetzt?
Also sowas wie die E-Mail ist, das E-Mail-Feld ist zu 70% gesetzt, obwohl es optional ist.
Genau. Und ganz viel Wert auch auf Semantik, ne? Wenn ich jetzt ein Open API Spec mir angucke von irgendeiner API, dann steht da meistens nicht irgendwie, was ein Feld bedeutet. Das ist in einem Data Contract sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja, das hatten wir ja vorhin gesagt, wir wollen ja unseren Kunden oder unseren Konsumenten ja erklären, was das bedeutet, was in dem Feld steht. Und deswegen ist da eben sehr viel Platz eingeräumt. Klar sind sowas wie technische Daten irgendwie drin. Wie verbinde ich mich denn irgendwie in ein Serverobjekt klassischerweise? Und ja, vielleicht steht auch sowas dran wie ein Preis. Weil oft ist ja sowas, so ein Produkt zu betreiben, kostet ja was. Und vielleicht will ja ein Kunde oder ein Konsument eben Daten haben und ich sag ja, aber die dir bereitzustellen, das kostet richtig viel Geld oder das kostet richtig viel Arbeitskraft. Wir stellen da mal einen Preis dran. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Und dann kann sich ein Konsument überlegen, ob er es denn wirklich braucht.
Okay. Ja, also ich muss sagen, mit den Qualitätseigenschaften finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant, ja, weil ich meine, früher vor Data Contracts, da musste ich, wenn ich irgendwie aus Datenquellen Daten abgesaugt habe, da musste ich ja selber immer Analysen machen, um zu verstehen, wie sich die Daten verhalten. Ja? Und dann haben wir über die Zeit gelernt und so weiter und das ist natürlich.
Und also das ist halt auch oft ein großes Missverständnis. Man sieht so ein Feld und liest die Definition davon vielleicht und hat dann eine Vorstellung, ja, da steht E-Mail drin, das ist immer gefüllt. So. Oder vielleicht ist das sogar immer gefüllt, aber irgendwie, es ist vielleicht oft nicht im E-Mail-Format. Das hat vielleicht irgendwie jemand einfach nur einen Strich eingetragen, weil das irgendwie in der Baske nicht validiert wurde. Oder es wurde validiert, aber es ist doch trotzdem irgendwie dazugekommen, ne? Also es war ein optionales Feld, aber es ist eine falsche Form eingetragen worden. Datumsfelder, ne? Also wir haben europäische Datumsformate, wir haben weltweite Datenformate, das sieht alles ganz anders aus. Wenn das aus einem Freitextfeld ist oder aus mehreren verschiedenen Datenquellen befüllt wurde und das ist jetzt in meinem Datensatz nur ein String, das ist kein irgendwie aufgearbeiteter Datensatz, dann lese ich vielleicht die ersten 10 Samples, sehe, oh, das sieht immer aus, als wäre das irgendwie nach amerikanischer Notation gemacht, aber irgendwie Zeile 1000 haben wir dann plötzlich europäische Notation und mein Folgeskript bricht dadurch. Und sowas kann ich dann eben sinnvoll beschreiben, da geht es irgendwie wieder auch darum, ne? Ich gebe meinem Konsumenten Garantien und auch ein gemeinsames Verständnis, was steht denn da eigentlich drin in diesem Datensatz?
Ich denke auch, ich selbst muss mir vielleicht nochmal genauer angucken, wie meine Daten überhaupt, also wie meine Datenqualität überhaupt ist, ja. Also ganz oft weiß man das eigentlich gar nicht so genau, ja. Gut, also wir haben mit unseren potenziellen Konsumenten gesprochen. Wir wissen, was die brauchen. Wir entwerfen eine Schnittstelle, also Data Contract. Was kommt als nächstes?
Was kommt als nächstes? Also vielleicht, was da vielleicht noch kommt, ist irgendwie, man muss sich vielleicht mit dem Konsumenten auch auf ein Format einigen, angeliefert werden sollten. Das steht üblicherweise auch im Contract. Aber vielleicht braucht ein Konsument eben das als BigQuery-Tabelle beispielsweise, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich nutze BigQuery in meiner Organisation. Vielleicht will ich das aber auch irgendwie als Kafka-Stream haben, vielleicht will ich irgendwie einen File-Export haben. Ist natürlich super stark abhängig vom Use Case. Ich würde sagen, das ist noch was damit reinspielt.
Ja, also man kann auch mehrere Formate wahrscheinlich anbieten. Ne?
Man könnte theoretisch auch parallel verschiedene Formaten, wenn man nicht mehrere Konsumenten hat. Mhm. Kostet natürlich mehr, beziehungsweise vielleicht bietet meine Plattform mir das ja auch an. Wenn ich sage, ich habe da irgendwie viel Automatisierung drunter, ich bin eine große Organisation, ich kann mir das nicht leisten, eine große oder eine gute Datenplattform zu haben, dann kann ich vielleicht irgendwo in meiner Definition eine Checkbox setzen, exportiere als XY. Aber ja.
Okay. Ja, Datenplattform können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Und jetzt, du meintest dann, wie machen wir dann weiter? Vielleicht grundsätzlich, was man die ganze Zeit eigentlich irgendwie immer im Auge behalten sollte, ist irgendwie so Begriffe, irgendwie gemeinsame Begriffe, eine gemeinsame Sprache zu finden. Es gibt im Canvas so einen Failed Ubiquitous Language, das ist eben aus dem DDD gegriffen. Ich verwende das üblicherweise dafür, um eben, wenn irgendwelche Begriffe allen, die diesen Contract oder dieses Data Product verstehen müssen oder die jetzt in diesem Workshop sitzen, kennen müssen, dann schreiben wir die da mal runter. Das kann dann am Ende irgendwie in der Dokumentation oder so weiter landen. Vielleicht referenziere ich auf einen Definitionskatalog, den ich schon habe, aber eben, wir wollen hier einfach Begriffe einfach mal, dass allen, die jetzt irgendwie darüber reden, gerade die darüber kommunizieren, irgendwie ein gemeinsames Verständnis haben, was bedeutet das denn eigentlich? Muss ich ja gerade reden.
Ja, das stelle ich mir tatsächlich im wahren Leben gar nicht so super einfach vor. Also klar, wir können, ich nenne mal ein Beispiel von dem Kunden, den ich eben genannt habe. Die haben zum Beispiel Artikel. Also ich sag mal, im Lager gibt es Artikel, aber im gesamten Universum heißen diese Dinger jetzt nicht immer Artikel, sondern manchmal heißen die halt anders. Ja, aber ich bin, selbst wenn ich in meinem Universum bin, ich bin in meinem Kaufhaus oder sonst wo, ja, und das heißt nicht Artikel aus irgendeinem Grund. Artikel ist bei uns vielleicht was ganz anderes, aber trotzdem, also die Ubiquitous Language für das Datenprodukt ist ein Artikel und ist klar, der Artikel bedeutet folgende, der hat folgende Eigenschaften, ja, der hat, weil es aus dem Lager kommt, der hat Gewicht und so weiter, was vielleicht im Lager, was vielleicht in irgendeinem Kaufhaus dann keinen mehr interessiert. Oder wie gesagt, die nutzen andere Begriffe, aber zumindest mal für die Schnittstelle benutzen wir immer diese Sprache, ja, diese Begriffe.
Wenn ich einen Begriff da ständig verwende, dann sollte ich den irgendwie erklären, vor allem wenn es irgendwie eine Mehrdeutigkeit vielleicht auch geben
kann. Genau, aber das ist praktisch nur die Ubiquitous Language aus Sicht des Datenproduzenten, also aus Sicht des Teams, das Data Product anbietet.
Aus Sicht dieses Datensatzes, ne? Also was bedeutet das jetzt auf dieses Datensatz bezogen? Ich kann ja vielleicht auch referenzieren auf irgendwie einen Katalog, wo vielleicht sowas irgendwie für meine Organisation weiter genauer beschrieben ist und wie das vielleicht weiter, wenn ich irgendwie einen semantischen Layer habe, dann kann ich da vielleicht auch drauf verweisen an der Stelle.
Ja, da denke ich, kommt immer, wie gesagt, immer auf die Organisation an. Wenn alle genau das Gleiche verstehen unter Artikel, dann ist einfach. Aber meistens ist ja nicht so. Aber ich glaube, das ist schon mal wichtig, wenn wir die Konsumenten auch im Raum haben, dass die Konsumenten vielleicht was anderes unter dem Artikel verstehen. Aber es heißt trotzdem Artikel bei uns, weil es ist unser Artikel. Und er hat folgende Eigenschaften und fertig ist die Laube sozusagen. Okay, ja.
Genau, aber das ist eben...
Sorry, vielleicht nur eine Frage, ihr sammelt, wo wird das beschrieben? Also diese Ubiquitous Language, sagen wir mal, bei Software-Architektur traditionell, ich sag mal, InnoQ-Style, ARC42, gibt's ein Glossar, ja, da sammle ich diese Begriffe. Wo würde ich die bei so einem Datenprodukt...
Also wenn ich das jetzt in einem Canvas habe, da habe ich ein Feld dafür, einfach um irgendwie in dieser Session oder irgendwie in diesem Dokument irgendwie das zu besprechen. Ansonsten kommt das auch wieder auf die Organisation an. Was habe ich denn gegeben? Ich würde da jetzt auch nicht stark trennen zwischen irgendwie Datenwelt und sonstiger Software, ne? Das soll ja irgendwie gemeinsam gedacht werden. Das heißt, ich würde dann auch vielleicht habe ich eine Glossar in einem Wiki, vielleicht habe ich eben, wenn ich da irgendwie ein bisschen weitergehe, einen semantischen Layer, wo ich irgendwie sowas abgebildet habe. Ich würde das aber eben nicht trennen, weil die Grundlage ist ja dieselbe. Ja.
Stimmt. Also vermutlich ist der Begriff, ich sag mal, Artikel, wenn wir schon eine Software-Architektur haben, dann ist der Begriff Artikel schon in unserem Glossar beschrieben, ja. Okay, ja.
Genau. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas Ausgefeilteres, ne? Also vielleicht habe ich beispielsweise irgendwie eine Datenmodellierung, die ein bisschen komplexer ist. Ich habe irgendwie eine Ontologie irgendwo beschrieben, die auch wirklich Abhängigkeiten und so weiter voneinander beschreibt, dann kann ich auch darauf verweisen. Kommt stark oft auf das Umfeld an.
Okay. Ja, ich habe mir hier, ja.
Genau. Achso, nee, sag du mal, weil ich hätte jetzt einfach weitergemacht mit dem Canvas, aber.
Genau, also ich wollte auch weitermachen mit dem Canvas, und zwar habe ich mir notiert, weiß nicht, ob das in der Reihenfolge richtig ist, die Datenquellen.
Das ist richtig. Ja, genau. Also wir springen dann sozusagen jetzt auf die andere Seite des Canvas. Üblicherweise steht das dann eben links, und wir überlegen uns jetzt, okay, wir haben jetzt die Anforderungen besprochen, wir wissen, was unsere Konsumenten brauchen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wo kommen denn die Daten eigentlich her? Vielleicht haben wir selbst alle Daten, die dafür notwendig sind, um das, was die Konsumenten brauchen, aufzubauen. Brauche ich vielleicht ein externes oder ein anderes Datenprodukt, wo ich irgendwie noch Daten beziehen muss? Also sozusagen, wir definieren dann sozusagen Input-Ports und sagen, okay, ich habe einen Input-Port, das ist vielleicht mein Microservice oder vielleicht mehrere von meinen Microservices, und da vielleicht eine API oder eine Datenbank, aus der ich mir die Daten hole, vielleicht aber auch irgendwie ein externes System oder ein externes Datenprodukt, aus dem ich mir die Daten ziehe, weil man könnte jetzt sagen, ja, der Konsument kann sich ja die Daten aus dem anderen Datenprodukt ja selber holen, gibt's ja schon. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ein Produkt haben. Das heißt, das soll schön benutzbar sein, das soll schön vorbereitet sein. Das heißt, idealerweise mache ich die Joins schon für meinen Konsumenten oder für meine Konsumenten.
Ja.
Weil ich ja vielleicht auch am besten weiß, wie ich den fremden Datensatz darauf, also wie ich das am besten scheune, wie das eigentlich damit zusammenhängt. Da muss sich mein Konsument nicht nochmal mit irgendeiner anderen Domain
auseinandersetzen. Ja, genau, ja. Kann ich potenziell natürlich auch, also wenn ich fremde Datenquellen habe, würde ich sagen, normale Architektur, sagen, Abhängigkeit zu einem Nachbarsystem, ist immer was anderes wie, ich bin selbst unter Kontrolle, da hat man natürlich nochmal so ein paar Risiken drauf. Okay.
Klar, ich kann natürlich auch nur entsprechende Garantien dann geben, ne? Also wenn ich sage, ich habe ein externes System angebunden, dann können meine Garantien, was Datenqualität und Service-Level-Objectives betrifft, können natürlich nicht besser sein als die von einem Fremdsystem. Das ist
genau, klar. Genau.
Also da habe ich dann einen einschränkenden Faktor.
Sagt man so, ne? Also manchmal können wir ja trotzdem besser sein. Also ich nenne ja immer gern dieses Beispiel, dass Netflix zuverlässiger ist als AWS, obwohl Netflix auf AWS läuft, weil sie halt Multi-Region und so weiter haben. Man könnte mir vorstellen, dass man, wenn mein Source-System unzuverlässig ist, dass ich vielleicht trotzdem, dass ich eigene Repair-Actions oder sowas habe, ne? Das könnte wahrscheinlich so sein, ja.
Ja, oder wenn ich sage, mein Produkt ist ein täglicher Export, dann, wenn mein Source-System dann nicht eine Verfügbarkeit von X Nachkommastellen hat, dann kann ich das trotzdem, schaffe ich es trotzdem einmal am Tag irgendwie an die Daten zu kommen, um mit dem Export zu ziehen.
Genau. Gut, jetzt haben wir sozusagen die Mitte eingekreist, ne? Also wir haben Konsumenten, wir haben Use Cases, wir haben Data Contracts, also Schnittstellen, wir haben Source-Systeme, Und das ist alles sozusagen links und rechts. Und in der Mitte ist die Data Product Architecture. Und was ist das denn, die Data Product Architecture?
Ja, genau. Das ist der Punkt, den finde ich persönlich irgendwie, der passt nicht immer, vor allem für so ein Workshop-Format mit Konsumenten. Das ist quasi meine große Kritik an diesem Canvas. Okay. Sehr viel Raum dafür. Wenn wir diesen Canvas nutzen, um das Datenprodukt zu dokumentieren, dann ist das natürlich wichtig. Ich komme gleich dazu, was da eigentlich drin steht. Aber im Prinzip sind das die Interne meines Datenprodukts. Und das interessiert den Konsumenten wahrscheinlich zumindest nur auf einer sehr oberflächlichen Weise.
Ja, also, vielleicht, sorry, dass ich mal kurz reinspringe. Wenn ich jetzt Kunde bin, wieso sollte mich überhaupt irgendwas anderes interessieren, außer Schnittstellen, meine Use Cases und so ubiquitous language? Also selbst woher die Daten kommen, ist mir eigentlich wurscht, oder? Also als Konsument.
Nee, ich will schon oft wissen, wo die Daten herkommen, aus welchen Quellen ich die bezogen habe. Beispielsweise, okay, ja, wenn ich irgendwo Vergleiche anstelle und so weiter, dann interessiert mich ja schon irgendwie die Lineage, okay, meiner Daten. Und ich kenne das wirklich auch bis auf Feldebene runter, dass ich wissen will, wo kommen denn die Daten her und durch welche Transformationsschritte sind die gelaufen. So Tools, ja, für Datentransformation, klassische Data Engineering Tools, die bieten das oft auch an, dass sie einem das quasi automatisiert mit ausspucken. Das kommt nicht von ungefähr. Ich will schon gerne wissen, aus welchem Quellsystem meine Daten eigentlich kommen.
Ja, also wenn du sagst Lineage, ich meine, also Lineage ist so ein, würde ich mal sagen, bei zumindest mal einem System von einem Kunden war das wirklich sehr schwierig, das nachzuvollziehen, weil, sag mal, ich als System bekomme Daten von einem anderen System, aber dieses andere System bekommt halt Daten wiederum von einem anderen System, also den Fall, den wir gerade beschreiben, aber dann, das geht halt noch beliebig weiter, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich beziehe ein anderes Datenprodukt, dann würde ich auch in dem Datenprodukt also von dem Quelldatenprodukt, da würde auch drin stehen, übrigens, die Daten, die kommen entweder aus meinem System, aber die kommen auch noch von einem anderen Datenprodukt.
Genau, die Frage ist, auf welchem Level muss ich das eben wissen? Also interessiert mich grob der Datenfluss, da sage ich, okay, hier war mal irgendwie ein externes System und die Daten sind dann irgendwie durchgelaufen und jetzt sind bei mir angekommen, aber welches Feld das da in dieser Tabelle war, ist mir egal. Dann ist es relativ grob. Das kriege ich auch über so ein Datenprodukt, wenn ich so eine Datenproduktarchitektur habe, kriege ich das relativ einfach raus, weil ich weiß ja, wer wen abonniert wird, wahrscheinlich. Mhm. Aber es könnte wirklich dann noch tiefer ins Detail gehen. Man könnte beispielsweise im Data Contract sowas, da gibt es so Formate wie beispielsweise Open Lineage oder so, wo man dann eben auf Feldebene sagt, hey, diese Daten habe ich übrigens ursprünglich aus diesem anderen Datenprodukt, aus diesem Feld gezogen oder aus diesen Feldern und habt ihr dann so gemerged oder hier ist diese Transformation entstanden.
Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Also, genau, wir machen einfach mal weiter mit Data Product Architecture, weil bei mir ist, ich komme gerade zu Data Lineage, da müssen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge draus machen.
Vielleicht reden wir nochmal genauer drüber, ja, wir schweifen ab.
Genau. Okay, also Daten, so Kritikpunkt, ne? Wen interessieren die Innereien? Da waren wir stehen geblieben.
Genau, also wie gesagt, das ist dann für meine spätere Doku, wenn ich sage, ich will quasi diesen Canvas nutzen, um, ist ja auch völlig valide, ne, zu sagen, ey, ich habe eine grundsätzliche Dokumentation irgendwie in einer grafisch aufgemacht, irgendwie relativ schnell lesbar, in einem Workshop erstellt. Für Konsumenten ist das wahrscheinlich nicht so wichtig, oder wahrscheinlich nicht immer wichtig, aber ich würde eben in diesen Bereich würde ich eben reinschreiben, okay, wo wurden jetzt Daten beispielsweise zusammengeformt, wie sind Transformationsschritte, welche Technologien habe ich vielleicht eingesetzt, also welchen Storage Layer habe ich genutzt, was wird natürlich irgendwie oft von der Plattform vorgegeben, ist dann die Frage, ob man es hier nochmal dokumentieren muss, wenn das sowieso in der Organisation überall gleich ist. Wenn aber nicht, oder wenn ich eine Sonderlocke habe, dann will ich das hier vielleicht reinschreiben, will vielleicht auch reinschreiben, hey, hier habe ich die Daten noch irgendwie auf einer relationalen Datenbank, dann habe ich sie aber überführt irgendwie in etwas Spaltenbasiertes, was für analytische Zwecke besser geeignet ist, oder ich habe hier einfach nur irgendwie unstrukturierte Files abgelegt. Sowas würde ich da eben dann versuchen zu schreiben. Vielleicht schreibe ich sogar einfache SQL-Queries rein, wenn das möglich ist, um quasi so ein, das kann ja Pseudocode sein, aber um irgendwie so grob zu verstehen, okay, so wurde quasi aus dem, was ich ursprünglich hatte, aus meinen Quellen, wurde das, was am Ende dann draus geworden ist.
Na, kann vermutlich auch ziemlich einfach sein, so nach dem Motto, ich reiche die Quelle 1:1 weiter.
Ja, dann ist die Frage, warum ich das tue. Warum reiche ich eine Quelle 1:1 weiter? Also wahrscheinlich habe ich schon noch einen Transformationsschritt, wahrscheinlich zumindest irgendwie auf einen anderen Datenlayer, weil ich will ja wahrscheinlich einem Konsumenten keinen Zugriff auf meine Datenbank geben oder so. Dann würde ich die Daten vielleicht nicht transformieren, aber zumindest irgendwie in ein anderes Format rüberheben.
Ja, genau. Also ich denke jetzt natürlich wieder nur an meinen speziellen Fall, peinlicherweise, wo ich sage, ich biete die Daten, die ich habe, biete ich einfach als Stream an. Und klar, du hast halt keinen Zugriff auf meine Datenbank, aber ich habe halt einfach...
Aber klar, genau. Das, wenn wir jetzt sagen, okay, mein Output-Port ist irgendwie ein Stream, und ich nutze sowieso Kafka, dann habe ich ja schon eine Plattform, die irgendwie skaliert. Dann muss ich es vielleicht nicht nochmal extra kopieren, dann kann ich vielleicht einfach auch Zugriff auf diesen Stream geben, wenn das jetzt mein Output-Port wäre, ja klar.
Okay. Wenn ich nochmal auf die Canvas gucke, da gab es noch diesen Punkt Classification. Der hat mir irgendwie nichts gesagt. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das ist auch eine Sache, die kommt eigentlich auch so aus dem Data Mesh raus. Ich will meinem Konsumenten auf irgendeine Art und Weise sagen, wofür dieses Datenprodukt gedacht ist oder welche Klasse das eben hat. Ich beschreibe es am besten anhand der Klassifikation, die man üblicherweise nutzt. Wir haben Source-Aligned Datenprodukte. Das sind eben üblicherweise eben die Datenprodukte, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Ich bin sehr nah an der Quelle dran. Ich will irgendwie die Daten weitergeben an ein anderes System. Ich will wahrscheinlich noch gar keine großen Transformationsschritte machen. Ich will die vielleicht ein bisschen bereinigen, ich will die erklären, will eben beschreiben, was drin ist und wie die Qualitäten davon sind. Aber im Prinzip sind das eigentlich nur die Daten aus den Quellsystemen, eben sehr nah am Operativen dran. Dann haben wir auf der anderen Seite Consumer-Aligned Data Products. Die sind dann eben schon sehr aufgearbeitet, haben wirklich einen speziellen Use Case, beispielsweise, ich gehe mal wieder auf mein Beispiel, irgendwie mein Dashboard fürs Management oder sowas, mein Feature Store für meine Machine Learning, für Machine Learning Technologien, und dazwischen gibt's dann noch die Aggregates, nennt man das, nicht zu verwechseln mit DDD-Aggregates. Oder Aggregated. Man versucht die auch so ein bisschen zu vermeiden, weil da ist immer die Schwierigkeit, wer ownt sowas, und Ownership ist bei Datenprodukten natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wer ownt so ein Datenprodukt, das eigentlich nur dafür da ist, um quasi irgendwelche Quellen miteinander zu kombinieren, dass dann ein Consumer-Aligned-Datenprodukt irgendwie daraus was Hübsches machen kann. Also idealerweise versuche ich diese Aggregated-Datenprodukte irgendwie zu vermeiden. Und das sind aber auch meine Klassifizierungen.
Okay.
Das kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus so einem typischen Data Engineering Pattern. Es gibt halt so diese Medallion Architecture. Da habe ich Bronze, Silber und Gold als Level. Bronze Level ist quasi sozusagen meine Rohdaten. Silber ist quasi sozusagen die etwas aufbereiteten Daten, die vielleicht schon gereinigten, und Gold ist wirklich dann sozusagen die, mit denen man dann auch wirklich arbeiten kann.
Ja, okay. Gut. Ja, bevor wir zum Ende kommen, jetzt habe ich zum Beispiel so ein Datenprodukt. Ich denke wieder in meiner Kundensituation. Und es gibt genügend, ich habe vielleicht so ein Datenprodukt entworfen. Ich habe auch mit meinem Consumer gesprochen oder mit meinen Konsumenten. Gibt ja mehrere. Aber es gibt vor allen Dingen in größeren Organisationen, ja, da tauchen natürlich immer neue Services auf, neue Anwendungen, die Daten brauchen. Und da ist zum Beispiel so, also hatte ich neulich noch mitbekommen, ja, ich brauche diese Daten. Ja, wie kommt man eigentlich, wie finde ich überhaupt Daten? Ja, und bei denen war das halt, also idealerweise kennst du jemand, der weiß, wo man nachgucken soll. Ansonsten haben die halt so eine zentrale, also ich sage das jetzt falsch, ne? Aber sagen wir, im Confluence steht, ist kein Confluence, ist schon, ich hätte jetzt fast gesagt, professionelles Tool, ne? Aber also es gibt einen zentralen Ort, wo man nachschauen kann, welche Daten gibt es und wer sind die Owner. Ja. Jetzt weiß ich nicht so genau, ob das schon ein Data Marketplace ist. Deswegen frage ich dich mal, was ist denn eigentlich ein Data Marketplace?
Ja, gute Frage. Also vielleicht gucken wir uns mal an, was ist ein Marktplatz? Irgendwie Marktplatz, ja. Also ohne jetzt Data, ist irgendwie so eine, ja, Handelsplattform irgendwie, also eBay oder Amazon. Nutzt jemand noch eBay? Ich weiß es nicht. Genau, und was zeichnet denn aus irgendwie? Hat irgendwie gemeinsame Spielregeln, und eben, ne, die Ziele sind irgendwie davon, dass man halt irgendwie dorthin gehen kann, und man findet irgendwie das, was man sucht. Dadurch, dass irgendwie alles an einem Ort ist, sinken vielleicht auch irgendwie Kosten für das, was ich da, irgendwie kaufen will. Und bei einem Data-Marktplatz übertragen wir das eigentlich und setzen noch ein bisschen was oben drauf, ne? Wir sind natürlich jetzt irgendwie kein Amazon für Daten, und das, was du jetzt beschrieben hast, klang für mich eher, das weiß ich jetzt nicht, ich kenne deinen Kunden nicht, aber für mich klang das jetzt vielleicht eher so, als wäre das noch näher an so einem klassischen Datenkatalog dran. Dort werden alle Assets oder alle Datenassets quasi beschrieben, die in einem Unternehmen sind, und das sind aber dann auch wirklich nur Assets, das Ownership dranhängt, ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Dann weiß ich immerhin, mit wem kann ich reden, und ich habe nicht nur irgendwie eine Tabelle im Raum. Bei diesen klassischen Datenkatalogen ist oft eben das Problem, dass eben viel nicht beschrieben wird, ne? Also ich habe im Vorfeld über Semantik gesprochen und so weiter. Mm-hmm. Sowas wird eben dann nicht beschrieben, weil oft dann auch einfach nur irgendwelche Crawler über die Plattform laufen und irgendwie gucken, ey, wo haben wir welche Datenbanken, und das dann einfach unstrukturiert mehr oder weniger da reinwerfen. Mhm. Und dann habe ich halt einen riesen Bloat an, hey, hier sind irgendwie 1000 Tabellen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was die bedeuten, und ich weiß nicht, ob diese Spalte jetzt überhaupt noch benutzt wird, ne? Weil das sind ja dann operative Systeme. Genau, also da wäre es dann zumindest schöner, wenn ich sage, okay, ich habe dann beispielsweise so einen Katalog wirklich nur für Daten, die ich auch wirklich verwenden soll. Und dann kommen wir auch schon mehr in diese Marktplatz-Charakteristik, weil da will ich ja eben, also in einem Marktplatz werden üblicherweise Produkte verkauft, da sind wir schon wieder bei dem Wort. Die sollen dort eben auch angepriesen werden, ne? Die sollen dort nicht einfach nur auffindbar sein, sondern die sollen auch angepriesen okay. werden. Ja, ich will ja, ja. Dass mir jemand abnimmt. Genau.
Ja, ich meine, das ist jetzt in meinem Fall ist es definitiv in vielerlei Dimensionen nicht so der Fall, ne? Also irgendwann schon, ja, soll es so sein. Aber jetzt ist eher so, es gibt diesen zentralen Ort, wo im Prinzip, ich sag mal, da werden große Workstreams definiert. Unter diesen Workstreams gibt es Domänen, in den Domänen gibt es jeweils Anwendungen. Also ist im Prinzip eine Architektur. Also du kriegst so einen Architekturüberblick, ne? Also von da geht's dann zu ARC42-Doku zum Beispiel, aber praktisch in diesem Überblickstool Tool, also dieses IT-Landschaftsüberblickstool, da, so würde ich es mal nennen, da ist auch beschrieben, welche Daten es gibt. Aber da ist natürlich relativ vermischt, ne? Da sind irgendwie ein Haufen. Also ich weiß nicht mal, ob vermischt so schlecht ist, aber hat sich jetzt erstmal so angehört. Das besser ist natürlich, ist so ein allgemeiner Marktplatz, und da wird alles verkauft, ne, von Elektroartikel über Obst und keine Ahnung, ne? Aber idealerweise hat man unterschiedliche Marktplätze, wo ich unterschiedliche Dinge haben will. Wenn ich jetzt zu meinem Data Marketplace gehe, dann weiß ich, da finde ich, da kann ich meinen Korb mit Daten füllen, wenn ich mich nur für Daten interessiere. Ne?
Genau, ja, genau. Und der Marketplace soll halt auch irgendwie Eigenschaften dann aufweisen zu den Dingen, die bei Daten eben für mich relevant sind. Also ich will beispielsweise irgendwie, vielleicht kann ich in meinem Marketplace auch irgendwie eine globale Daten Governance-Regeln beschreiben, ja, und kann ja, die dann ja, aus den ja. Produkten raus referenzieren, wenn sie dort angewendet werden. Vielleicht habe ich auch sowas wie einen semantischen Layer in diesem Katalog oder kann den anderen semantischen Layer irgendwie sauber darin einbinden. Also diese ganzen Sachen, die eben für die Charakteristik des Datenprodukts wichtig sind, sollten sich halt eben im Data Marketplace halt sinnvoll auch widerspiegeln, der ist ja dann auch wieder ein Produkt und das soll ja wiederum auch so gut benutzbar sein und Usern auch möglichst viel Informationen über die Daten geben, die sie eben an der Stelle brauchen. Und bei einem Microservice will ich wahrscheinlich eben andere Informationen haben als bei einem Datenprodukt.
Ja, genau, ja. Ja, jetzt vielleicht so abschließende Frage, wie finde ich mich da zurecht, ja, jetzt haben wir hier unsere Kollegen Jochen und Simon, also Jochen Christ, Simon Harra, die haben ja ein eigenes Produkt rausgebracht. Hieß früher mal Database Manager, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt heißt.
Entropy Data.
Die Firma heißt Entropy, das Produkt heißt auch das Entropy Produkt, Data?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ja, okay. Und okay, das kenne ich jetzt natürlich, also wie das aussieht. Die haben jetzt auch so einen MCP-Server angeboten, aber der MCP-Server, der funktioniert, ich frage mich, funktioniert der so, wie ich mir das vorstelle? Weil ich gehe zum Marktplatz und sage, ich beschreibe in natürlicher Sprache, was ich brauche.
Mhm.
Ja. Und dann spuckt der mir raus, diese Datenprodukte kannst du nutzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das Coole, was eben so ein Marktplatz ja ausmacht, ich habe ja die ganzen Metainformationen zu meinen Daten eben da drin stehen. Ich habe ganz viel Semantik, also ich habe genau das, womit ein LLM irgendwie arbeiten kann. Deswegen bietet sich da so ein MCP-Server auch an. Die eben noch oben drauf legen, ist dann sozusagen, dass dieser MCP-Server, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch dann die Datenquellen auch ansprechen kann. Er muss natürlich die Rechte haben, aber in den Metadaten von meinen Datenprodukten steht ja auch drin, wie connecte ich mich damit, ne? Wo liegt denn jetzt irgendwie dieser Datensatz? Und dann kann ich nicht nur die Datenprodukte finden, sondern kann sogar auch Antworten auf einfache analytische Fragen bekommen.
Ja, wenn die Kreditkarte hinterlegt ist bei teuren Abfragen, ja.
Natürlich. Was die auch noch drin haben, was ganz cool ist, ich hatte gesagt, dass irgendwie Governance eben für Daten auch ein super wichtiges Thema ist. Und wenn wir schon beim Thema AI sind, die haben eben auch ein Feature, womit man eben auch Governance-Regeln beschreiben kann mit natürlicher Sprache und das wird dann eben quasi auch überprüft, ob die eingehalten werden, automatisiert. Zumindest hatten sie das mal, das hatte ich mal in der Demo gesehen. Das ist schon sehr cool und das zeigt aber auch wieder so eine Charakteristik auf, die eben so ein Data Marketplace haben soll. Also Governance sollte eben eingebaut sein und sollte halt irgendwie auch der Default sein, dass die gemacht wird von so einem Datenprodukt.
Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass ich, wenn ich Teil von so einem Data Marketplace mit meinem Data Product sein will, dass mir schon Governance aufgezwungen wird. Also wenn wir nochmal so den klassischen Marktplatz sehen, ne, der stellt uns gewisse Dinge zur Verfügung, wie Strom und Wasser und Öffnungszeiten und so weiter. Aber der sagt halt auch, also die Governance ist, du musst dann und dann da sein und du musst dann und dann abfahren, musst du den Platz wieder räumen, da ist dein Platz Und ich hätte jetzt bei dem Marketplace gedacht, dass, also zumindest mal jetzt bei Entropy Data, ne, dass der Data Contract, also eine Governance-Regel ist, jeder muss einen Data Contract haben, ja, und so weiter, ja.
Genau, der Data Contract, der ist ja auch eben auch ein Governance-Tool dann am Ende.
Ja. Gibt's noch andere Governance-Regeln?
Ja,
also typische, ne? Also was man vielleicht so verallgemeinern kann.
Muss ich kurz nachdenken. Ja, also ich kann natürlich auch sagen, ne, ich definiere meine, ich habe eine Governance-Regel, dass ich meine Daten eben als Datenprodukte definiere. Ich kann sagen, wenn Zugriff auf Daten von anderen Teams stattfinden soll, dann muss das eben über diesen Marketplace passieren und darf nicht irgendwie hintenrum passieren.
Okay, ja, ja.
Ja, also gibt's noch einiges. Globale Daten-Governance-Regeln sollte man aber so gering halten wie möglich, weil die machen halt einfach sozusagen das dann einfach alles nur sperrig.
Ja.
Klar, wenn ich gesetzliche Regulatorien einzuhalten habe, wenn ich sagen muss, ich muss zum Beispiel PII-Daten aus, das kann auch so eine Governance-Regel sein, ich muss PII-Daten, also persönlich personenbezogene Daten irgendwie kennzeichnen, dann muss das beispielsweise da auch drin stehen. Das wäre dann auch eben ein Beispiel für was Globales. Ich werde aber versuchen, eigentlich in der datenproduktorientierten Architektur würde ich versuchen, meine Governance-Regel möglichst klein im Data Contract zu halten und mich quasi versuchen, das möglichst schlank zu halten, das, was ich sozusagen allen aufzwänge.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen, bei Software-Architektur ist ja auch so, dass du, also Governance sollte ja to govern kann man ja in zweierlei übersetzen, ja. Also zum einen Regeln aufzwingen, ist so die eine Seite. Die andere Seite ist anleiten, Rahmenbedingungen schaffen, sowas, ne? Und man will ja eigentlich immer in dieser anderen Seite sein, damit ich möglichst viel Freiheiten habe, aber trotzdem nicht alle irgendwie in unterschiedliche Richtungen laufen, ja, sondern dass alle praktisch in ein gemeinsames Ziel einzahlen. Alright. Gibt's noch was Wichtiges, was ich nicht gefragt habe?
Nee, ich glaube, wir haben das schon weitestgehend durchgesprochen jetzt. Also wir haben bestimmt Dinge vergessen, wenn man so redet, dann meistens vergisst man das Allerwichtigste und wird dann danach darauf hingewiesen. Ich glaube, dass die wichtigsten Dinge haben wir besprochen. Genau.
Alright, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben und vielen Dank, Stefan.
Ja, danke auch und danke an die Hörer und bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.